Peter Frankopan, die neuen Seidenstraßen, Gegenwart und Zukunft unserer Welt. Die glitzernden Wolkenkratzer in Hongkong, Dubai und Doha künden von einem neuen Selbstbewusstsein und einem gigantischen Wirtschaftswachstum. Russland richtet globale Sportereignisse aus, arabische Scheichs kaufen britische Fußballvereine und China investiert Milliarden in den Aufbau neuer Freihandelszonen im Osten. Die Zeichen stehen auf Wandel. Diese Blinks beleuchten den Wiederaufstieg des Orients und fragen im selben Zug, was die globale Machtverschiebung für den Westen bedeutet. Denn während der Osten auf Völkerverständigung und internationale Zusammenarbeit setzt, grassiert in der westlichen Hemisphäre der Protektionismus. Donald Trump, der Brexit und der Vormarsch der Nationalisten stehen symbolisch dafür, dass wir uns im Westen gerade selbst um Freiheiten bringen, für die wir zuvor hart und lange gekämpft haben. Blink Nummer 1. Die Elite aus dem Osten kauft Trophäen des Westens und bringt die Reiseindustrie durcheinander. Es tut sich was im Weltgefüge. Die wirtschaftliche und kulturelle Vormachtstellung verlagert sich gen Osten. Der Orient war vor dem Aufstieg des Westens jahrhundertelang die Wiege der Weltkultur. Und vieles deutet darauf hin, dass das Morgenland auch in Zukunft wieder eine führende Rolle im globalen Geschehen spielen wird. Ein Gradmesser für diese Veränderungen ist die neue Kaufkraft des Ostens. In den letzten Jahrhunderten verband man Luxus und Reichtum geografisch mit dem Westen. Gut betuchte Briten bereisten pittoreske Orte wie Rom und Venedig, um auf kulturelle Trophäenjagd zu gehen. Es reichte nicht, sich nur an der Oper, den Galerien und der südländischen Lebensfreude zu ergötzen. Wer etwas auf sich hielt, brachte präsentable Beute heim. Edle Skulpturen, wertvolle Gemälde und feine Möbelstücke. Wie sich die vornehmen Ladies und Gentlemen den Luxus leisten konnten? Großbritannien war durch eine lange Reihe militärischer und wirtschaftlicher Erfolge zur Weltmacht geworden. Auch Staaten wie Frankreich, Holland und Deutschland hatten ihre Blütezeiten und mit dem Aufstieg der USA im 20. Jahrhundert war die Dominanz des Westens vollends zementiert. Doch seit Beginn des 21. Jahrhunderts verschiebt sich die Wirtschaftskraft mehr und mehr nach Osten. Die Trophäenjagd geht weiter, aber inzwischen kommen die reichen Jäger aus Ländern wie Russland und China. Die Elite aus dem Osten jagt nach neuen Trophäen. Sie buhlt um prestigeträchtige Kulturprojekte wie die Austragung großer Sportereignisse. Russland und Katar schnappten dem Westen die Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 weg und die Olympischen Winterspiele 2014 wurden im russischen Sotschi ausgetragen. So viel Kaufkraft ist verlockend. Als der Louvre ein neues Museum eröffnen wollte, entschieden sich die Verantwortlichen nicht für Paris als Standort, sondern für Abu Dhabi. Das Londoner Victoria and Albert Museum eröffnete seine neue Niederlassung im chinesischen Shenzhen. Die Jäger trachten aber längst nicht nur nach Kulturtrophäen. Weltberühmte englische Kaufhäuser wie das exklusive Harrods und das Spielzeuggeschäft Hamleys oder die einflussreiche Londoner Tageszeitung Evening Standard sind inzwischen allesamt in der Hand von Eigentümern aus Russland, China oder den Arabischen Emiraten. Für den Westen sind die Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Aufstiegs weitreichender als der Verlust von Mehrheitsrechten. Die Summe der Ausgaben chinesischer Touristen im Ausland ist seit 1985 explodiert und um das 500-fache angestiegen. Aus 500 Millionen Dollar pro Jahr wurden unfassbare 250 Milliarden. US-Touristen geben gerade einmal die Hälfte davon im Ausland aus. Das krempelt die globale Tourismusindustrie auf links. Alles, von den Fluggesellschaften und Online-Reiseportalen über die Einrichtung von Hotelzimmern bis zum Getränkeangebot in der Hotelbar, wird an die boomende chinesische Reiselust angepasst. Die Neukonfiguration hat gerade erst begonnen, denn der chinesische Tourismus steckt trotz allem noch immer in den Kinderschuhen. Derzeit haben gerade einmal 20% der Chinesen einen Reisepass. Da ist also noch gewaltig Luft nach oben. Blink Nummer 2. Während sich westliche Staaten abschotten, strebt der Osten nach wirtschaftlicher Zusammenarbeit. America First, Donald Trumps Wahlkampfslogan von 2016, steht sinnbildlich für den Zeitgeist im Westen. Der Nationalismus geht um wie ein Gespenst, das immer mehr Wähler und Regierungen in die wirtschaftliche Abschottung treibt. Der Rechtsruck schürt Ressentiments, stärkt die Partikularinteressen und schwächt die internationale Zusammenarbeit. Man denke nur an den Brexit. Während die westlichen Bündnisse unter lautem Gezeter zerfallen, macht der Orient ohne viel Aufsehen das Gegenteil. Die Staaten im Nahen und Fernen Osten knüpfen neue und festere Seilschaften, um gemeinsame Probleme zum gegenseitigen Vorteil zu lösen. In Zentralasien zum Beispiel kooperierten in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Länder entlang der historischen Seidenstraßen. 2017 weiten Usbekistan und Turkmenistan eine neue Brücke über den Fluss Amu Darja ein, der als natürliche Grenze zwischen den beiden Nachbarstaaten verläuft. Die Brücke bildet das Rückgrat für eine strategisch wichtige Zugverbindung und vielversprechende neue Handelsmöglichkeiten. Das Handelsvolumen zwischen Usbekistan und Kasachstan ist allein seit 2017 um satte 30% gestiegen. Zwischen Tadschikistan und Usbekistan hat es sich im Vergleich zum Vorjahr bereits in der ersten Jahreshälfte 2018 verdoppelt. Wo man auch hinguckt, zeichnet sich dasselbe Bild ab. Während sich der Westen seine Synergien mit rückschrittigen Handelszöllen und Grenzkontrollen verbaut, konzentriert sich der Osten mutig auf neue Möglichkeiten für den internationalen Handel. Der Kooperationsboom wird auch durch neue multilaterale Wirtschaftsbündnisse befeuert, die den interkulturellen Austausch in der Region fördern. In Südostasien zum Beispiel haben sich unter anderem Südkorea, China, Indien und Japan zu einer Allianz namens Regional Comprehensive Economic Partnership, kurz RCEP, zusammengetan. Die Mitgliedstaaten der RCEP umfassen 3,5 Milliarden Menschen und ein Bruttoinlandsprodukt von fast 30 Billionen US-Dollar. Die gigantische Initiative könnte zur Gründung der größten Freihandelszone führen, die die Welt je gesehen hat. Kurzum, während die US-Amerikaner und Europäer ihre Freihandelszonen durch Trump und den Brexit gefährden, bemüht sich der Osten um echte internationale Zusammenarbeit. Blink Nummer 3. China finanziert den Ausbau der neuen Seidenstraße, um im internationalen Handel eine Führungsrolle zu übernehmen. Im September 2013 stellte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Rede an der Nazarbayev University in Kasachstan seine Vision für die Außenpolitik seines Landes vor. China wolle vor allem die Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten ausbauen. Die Zeit sei reif für intensivere Handelskooperationen und eine Wiederbelebung der antiken Infrastrukturnetze zwischen Zentral- und Südasien. Er wolle nicht weniger als eine neue Seidenstraße aufbauen. Die Idee einer engeren Zusammenarbeit im asiatischen Raum war an sich nicht neu. Schon die US-Regierungen unter Bush und Obama hatten angekündigt, sich für bessere Kommunikations-, Handels- und Transportverbindungen zwischen östlichen Nationen stark machen zu wollen. Aber es blieb bei Lippenbekenntnissen. Chinas Präsident Xi dagegen ließ unmittelbar nach der Ankündigung seiner Pläne Taten folgen. Er fing damit an, gewaltige Summen chinesischen Kapitals in sein Großprojekt zu pumpen. 2015 begann die Export-Import Bank of China mit der Finanzierung der sogenannten Belt and Road Initiative, die auch One Belt oder One Road genannt und umgangssprachlich immer wieder als neue Seidenstraße bezeichnet wird. Das Vorhaben bündelt Chinas Pläne für den Aufbau interkontinentaler Handelsnetze und wird letztlich über 1000 Projekte in gut 50 Ländern umfassen. Darunter Staaten in Süd- und Südostasien, dem Nahen Osten, Osteuropa, dem Balkan und sogar Afrika und der Karibik. Die neuen Handelskorridore werden von China bis zu den östlichen Mittelmeeranrainern verlaufen und einen Wirtschaftsraum schaffen, der mit 4,4 Milliarden Menschen 63% der Weltbevölkerung umfasst. Schon 2018 wurden in diesem Raum 30% der globalen Wirtschaftsleistung erzielt. Aber Xi's Belt and Road Initiative soll über das Geld und den Handel hinausreichen. China wolle den Grundstein für eine neue Art internationaler Beziehungen legen, die Partnerschaft und Diplomatie über Konfrontation stellt und auf echte Freundschaft setzt, statt nur auf symbolische Allianzen. Diese Betonung von Harmonie, Freundschaft und nicht-konfrontativer Politik könnte sich für China in vielerlei Hinsicht lohnen. Erstens will China Synergien mit Staaten schaffen, die bislang weniger stark von der Globalisierung profitiert haben. Zweitens könnte das Land das Vakuum füllen, das die USA und Europa im Zuge ihrer selbstbezogenen Abschottung hinterlassen haben. Drittens und letztens will sich China mit seiner Schirmherrschaft über das Großprojekt als Staat profilieren, der nicht länger nur mitmischt, sondern eine führende und konstruktive Rolle in der internationalen Gemeinschaft übernimmt. Blink Nummer 4. Vor allem die USA sind von der neuen Führungsrolle Chinas irritiert. Niemand wird bestreiten, dass es einem Großteil der Menschen heute besser geht als jemals zuvor. Noch nie hatten so viele von uns Zugang zu bezahlbarer Gesundheitsversorgung, sauberem Trinkwasser, effizientem öffentlichen Nahverkehr und verlässlichen Kommunikations- und Energienetzen. Trotzdem blicken wir, je nachdem, wo wir auf der Welt leben, mit ganz unterschiedlichen Gefühlen in die Zukunft. Die USA zum Beispiel waren es ein gutes Jahrhundert lang gewohnt, als unangefochtene Nummer 1 der Supermächte zu gelten. Daher sind viele US-Amerikaner davon verunsichert, dass jetzt neue Player wie China an die Spitze der globalen Wertschöpfungskette drängen. Symptomatisch dafür steht die öffentliche Erregung angesichts der Übernahme amerikanischer Traditionsunternehmen durch ausländische Investoren. Die Übernahme des Haushaltsgeräteherstellers GE Appliance Business durch den chinesischen Industriekonzern Haier ist nur ein Beispiel, das 2016 landesweit für Aufruhr sorgte. Viele dieser neuen Eigentümer kommen aus Ländern entlang der alten Seidenstraßen. Für besonderen Aufruhr sorgte der Verkauf eines Marmorlieferanten. Der italienische Marmor der Firma wurde zur Fertigstellung einiger besonders repräsentativer Bauten verwendet, darunter das Peace Monument in Washington und das Mahnmal für die Anschläge vom 11. September in New York. Die Mehrheitsbeteiligung an der Firma wurde unlängst an die Familie der Bin Ladens verkauft. Die Öffentlichkeit in den USA empfand es als unmoralischen Affront, dass die Materialien für den Bau des Mahnmals in New York ausgerechnet von einem Unternehmen stammen, das mittlerweile den Angehörigen des hauptverantwortlichen Attentäters gehört. Seitdem haben sich viele US-Amerikaner auf eine spezielle Art der identitären Selbstfindung verschrieben und gefordert, den Verkauf amerikanischer Firmen an ausländische Investoren zu verbieten. Gerade China, das als aufstrebende Supermacht wiederholt in die US-Industrie investierte, wurde zur Zielscheibe rüder Ressentiments und Stigmatisierungen. 2016 kolportierte Donald Trump, damals noch als Präsidentschaftskandidat, China hätte den USA den Handelskrieg erklärt und beginge seit Jahren einen gigantischen Diebstahl am amerikanischen Volk. Nach seinem Amtsantritt als US-Präsident eskalierten die Anfeindungen. Trump verhängte wütend Importzölle auf über 1000 chinesische Produkte, die Güter im Wert von 60 Milliarden US-Dollar betrafen. Am Ende könnte Trumps Kreuzzug die Verbraucher in den USA aber genauso schwer treffen wie die Menschen in China. So warnten die CEOs einflussreicher Einzelhändler wie IKEA, Costco und Gap das Weiße Haus wiederholt, die Zölle auf chinesische Importe würden auch in den USA zahlreiche Dinge des alltäglichen Lebens verteuern, von Haushaltsgeräten bis zur Kleidung. Am Ende würden genau die rechtschaffenen US-Bürger bestraft, deren Kaufkraft ohnehin durch die Globalisierung strapaziert ist. Blink Nummer 5. Konflikte im Nahen Osten gefährden die wirtschaftlich wichtigen Waffendeals der USA. 2017 verlor das US-Außenministerium knapp 2/3 seiner dienstältesten Botschafter. Das war eine diplomatische Katastrophe, denn Botschafter sind mit ihrer kulturellen Expertise und ihren verzweigten Beziehungen eine Grundfeste amerikanischer Außenpolitik. Durch diesen massiven Verlust an Know-how und Einfluss war die US-Regierung gezwungen, sich außenpolitisch an Altbewährtes zu halten. In Bezug auf den Nahen Osten hieß das an Saudi-Arabien. Da störte es Washington plötzlich wenig, dass die Familien mehrerer Opfer von 9/11 Saudi-Arabien noch immer vor Gericht wegen Mittäterschaft verklagten. Im Gegenteil, die USA setzten sogar verstärkt auf die Saudis als politischen Verbündeten und Handelspartner. Das wiederum lag nicht allein an den reichen Ölvorkommen des Wüstenstaates, sondern auch an dessen Rolle als wichtiger Abnehmer amerikanischer Rüstungsexporte. Während der zwei Amtszeiten von Präsident Obama kaufte Saudi-Arabien nämlich US-Waffen im Wert von schwindelerregenden 112 Milliarden US-Dollar. Allein im Jahr 2009 besiegelten beide Staaten einen einzelnen Deal im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar. Da wunderte es wenig, dass sich Präsident Trump nach seiner Amtseinführung beeilte, die lukrativen Beziehungen zum saudischen Königshaus zu pflegen. 2018 schmeichelte er dem saudischen Kronprinzen mit der Aussage, er betrachte das Königreich als »very great friend«. Dummerweise ist die Situation im Nahen Osten seitdem nicht gerade einfacher für die USA geworden. Warum? Weil Saudi-Arabien mit seinem kleinen Nachbarn Katar in ernsthaften Streit geriet. Erst 2017 hatte Trump jedoch auch dessen Regierungsoberhaupt die Treue geschworen und die Beziehung als extremely good bezeichnet. Da kam es ihm natürlich äußerst ungelegen, dass das Verhältnis zwischen zwei seiner besten Freunde im Nahen Osten einen Tiefpunkt erreichte. Saudi-Arabien verhängte wenig später eine Handelsblockade gegen den Golfstaat und drohte sogar, das Land durch den Bau eines Kanals vom Festland der arabischen Halbinsel abzuschneiden. All diese Anfeindungen haben die USA in eine schwierige Lage gebracht, die nicht eben einfacher dadurch wird, dass Washington am liebsten beide Länder weiter mit Waffen beliefern würde. Seitdem hören die Menschen in Nahost sehr genau auf Trumps Äußerungen, um vorauszusehen, auf welche Seite er sich am Ende schlagen wird. Blink Nummer 6. China nutzt die Unstimmigkeiten in Europa geschickt, um in der EU an Einfluss zu gewinnen. Während der Orient auf länderübergreifende Zusammenarbeit setzt, droht der Westen zu zersplittern. Der Nationalismus ist auf dem Vormarsch und wo die Schlagbäume über Jahrzehnte mühsam entfernt wurden, werden wieder Grenzen gezogen. Der Brexit steht sinnbildlich für diese neue Europaskepsis. In Ungarn und Polen erstarken die Populisten und selbst die Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien und Schottland gefährden das Gemeinschaftsprojekt Europa. Das aufstrebende China hat die Reibungen in Europa als Chance erkannt und genutzt, um seinen Einfluss auszubauen. Als die Volksrepublik 2015 trotz andauernder Territorialkonflikte im südchinesischen Meer Riffe zu künstlichen Inseln aufschüttete, waren die Medien rund um den Globus überrascht darüber, dass Brüssel nicht mit Sanktionen reagierte. Immerhin war China nun theoretisch in der Lage, die Inseln jederzeit zu aktiven Militärstützpunkten auszubauen. EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte 2016 zwar an, die EU werde entschiedene und klare Haltung gegen Chinas Vorgehen zeigen, aber seinen Worten sind bis heute keinerlei Taten gefolgt. Vieles deutet darauf hin, dass auch dieses Ausbleiben einer europäischen Antwort mit Chinas raffiniertem Wirken zu tun hat. So sollen chinesische Diplomaten ihre guten Verbindungen zu euroskeptischen EU-Staaten wie Kroatien, Griechenland und Ungarn genutzt haben, um eine einstimmige und geschlossene Reaktion zu verhindern. Die Sabotage drohender europäischer Sanktionen ist ein zusätzlicher Beleg für Chinas Strategie, seine Macht weltweit durch neue internationale Partnerschaften zu stärken. Wir sehen erneut den Gegensatz, die einstige Supermacht Großbritannien kapselt sich von ihren europäischen Nachbarn ab, zeitgleich bewegt China sich auf diese zu. Ein weiterer Anhaltspunkt für Chinas ausgestreckte Hand in Richtung Europa sind die von der Regierung in Peking initiierten China-Mittelost-Europa-Gipfel, auch 16+1-Gipfel genannt. Die Treffen bieten ein dynamisches Forum für die Zusammenarbeit zwischen China und nicht weniger als 11 EU-Ländern. Zu den Teilnehmern gehören sowohl mittel- als auch osteuropäische und baltische Staaten wie Bulgarien, Polen und Litauen. All die europäischen Teilnehmer der 16+1-Gipfel sind empfänglich für Chinas Botschaft der Freundschaft und Kooperation. Zum einen lockt China mit seiner geballten Wirtschaftskraft und der Aussicht auf kräftige Investitionen. Zum anderen fühlen sich viele dieser Länder zunehmend von Westeuropa übergangen. Georgij Ivanov zum Beispiel, der Präsident der Republik Nordmazedonien, beklagt, dass die EU die Balkanländer entgegen ihrer Versprechungen bis heute nicht zu Mitgliedstaaten gemacht hat. Diese Ignoranz gegenüber dem Osten Europas habe es ermöglicht, dass Großmächte wie China und Russland die Rolle in der Entwicklung der Region übernehmen, die die EU hätte ausfüllen sollen. Das waren also die Blinks zu Die neuen Seidenstraßen von Peter Frankopan. Die Kernaussage könnte man wie folgt ausdrücken. Das Zentrum der wirtschaftlichen und politischen Macht in der Welt verlagert sich spürbar in Richtung Osten. Länder wie Russland, China oder die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen beeindruckende Wachstumsraten, investieren in globale Prestigeprojekte und sogar in westliche Traditionsunternehmen. Ihr Vormarsch hat einen weiteren Grund. Während sich immer mehr westliche Staaten abschotten und aus wichtigen Bündnissen herauslösen, setzt der Orient auf internationale Verständigung und Zusammenarbeit. Apropos Zusammenarbeit. Hast du vielleicht Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die neuen Seidenstraßen als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.